Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Mario. Guten Morgen.
Ja, hallo, servus allerseits.
Du bist ja kein Fußballfan, deswegen ist
doch, das doch, ich bin so ein typischer WM- und EM-Fan.
Ach, okay, dann bin ich ja froh, dass das mit Deutschland-Italien jetzt schon ein bisschen länger her ist, dass wir uns da nicht mehr in die Haare bekommen müssen.
Aber ihr habt ja glücklicherweise gewonnen.
Ja, aber dann ja auch danach. Also es hat ja im Endeffekt dann keiner was gewonnen, weder Deutschland noch Italien. Also das heißt...
Es ging uns ja vor 4 Jahren genauso, als wir dann... gnadenlos gegen Spanien im Endspiel gescheitert sind.
Genau, das ist dann auch immer so bitter, wenn man dann irgendwie, also man hat dann ja schon auch immer so dieses, wenn man dann schon verliert, so im Halbfinale oder so, dann will man halt auch sagen, dass man wenigstens gegen den zukünftigen Welt- oder Europameister verloren hat, dass man sagen kann, ja gut, die waren halt einfach dieses Jahr unschlagbar. Aber wenn du dann halt gegen so eine Mannschaft, also ich frag mir halt, wie es den Engländern geht, wenn du halt sagst, okay, du verlierst gegen Island, die dann gegen Frankreich die Hucke voll bekommen und dann ist das natürlich noch enttäuschender, aber... Naja, wir schweifen völlig ab. Du bist natürlich der Mario vom Retro Games e.V. in Karlsruhe. Wie viele NES Mini Classics habt ihr denn schon vorbestellt für den Retro Games?
Kein Witz. Also ich glaube zu wissen, dass 5 unserer Mitglieder bereits einen bestellt haben für sich. Also wir natürlich im Verein nicht, aber also jeden, den ich eigentlich kenne, der sagt, ey, hast du schon gehört, es gibt das NES Classic Mini oder Mini Classic oder wie es auch immer heißt, ich bestell's. Also ich glaube, das wird einen riesen Umsatz für Nintendo geben, neben Pokémon Go.
Das war ja auch irgendwie, als es auf Amazon vorbestellbar war, war es schon irgendwie nach ein paar Minuten schon wieder ausverkauft. Also
echt irre. Dann bin ich ja froh, dass ich gleich bestellt habe.
Und wie findest du, weil da gab es ja dann relativ viel Streit im Nachhinein und Micha fand es auch nicht so mega cool, dass der gesagt hat, ja, aber warum ist denn das nicht erweiterbar? Das ist ja im Prinzip komplett geschlossener Kasten mit, ich glaube, 30, 35 Spielen. Also das sind wirklich aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, so fast ein bisschen die Best-of, die es halt gab aus der Ära damals. Manche andere Sachen, klar, könnten noch vielleicht dabei sein, aber da ist es dann wahrscheinlich wieder eine Lizenzsache, weil es den Publisher nicht mehr gibt oder irgendwie ein Publisher heutzutage sagt, ich hau das da nicht mehr drauf. Aber mir reicht es völlig. Aber Micha hat gesagt, ja, hätten sie ja schon mit SD-Karte noch irgendwie erweiterbar oder mit Online-Anbindung, dass man das zumindest mit dem Nintendo-Shop noch erweitern könnte.
Nee, also ich verstehe das voll und ganz. Und ich sag mal, wer Nintendo kennt, weiß eigentlich, dass dieser Schritt, so eine Konsole anzubieten für Nintendo, etwas... absolut Wahnsinniges ist. Es hätte ja keiner vor 3 oder 4 Jahren gedacht, dass Nintendo einmal so weit geht. Und wenn man sieht, wie Nintendo versucht hat, in den Zeiten der Wii mit ihrer Virtual Console ihre alten Spiele, sage ich mal, noch sehr teuer weiter zu verkaufen und es auch geschafft hat, ist dieser Schritt jetzt eigentlich für 60€ eigentlich 30 NES-Spiele zu bekommen, ein absolutes Schnäppchen. Also da ist Nintendo tatsächlich, genauso wie sie es jetzt im Mobile Gaming machen, definitiv mal über ihren Schatten gesprungen. Und ich denke, das Ganze dann so offen zu machen, dass man es erweitern könnte mit SD-Karte oder online technisch, dann das wäre ein Schritt zu weit für Nintendo.
Ich glaube, da hast du dann halt wieder das Problem, so wenn du dann einen Zugang hast, also wenn du irgendwie eine Schnittstelle hast, dann wird das Ding vielleicht wieder hackbar und dann bist du auf einmal wieder in so einem ganz anderen Bereich drin. Dann, wenn du Sachen zusätzlich verkaufst, dann musst du dort auch wieder zusätzlichen Support, du musst zusätzliche Sachen bereitstellen, du musst einen zusätzlichen Vertrieb irgendwie bereitstellen. Das ist alles dann mit einem ganzen Rattenschwanz an Problemen behaftet. Und wenn du einfach sagst, hier, das ist der fertige Kasten, der ist in sich geschlossen, 30 Spiele sind ab Launch vorinstalliert, fertig aus, 60€ und dann ist das verkauft und aus dem Gedächtnis, aus dem Sinn so ungefähr. Ne?
Also mich hat ehrlich gesagt überrascht, dass der Preis so günstig ist.
Also mich auch.
Ich finde es extrem günstig, wenn du dir überlegst, dass du solche NES-USB-Controller teilweise schon kaufen kannst, also von Drittherstellern, die dann allein schon mal 30€ vom Fleck weg kosten. Da kostet ja dann die Konsole eigentlich ja im Grunde genommen nichts mehr. Und du hast so viele Spiele dabei. Also ein sensationeller Preis eigentlich.
Also allein für Zelda 1 und 2 hätte sich das schon gelohnt für mich. Also wenn da nur Zelda 1 und 2 drauf gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich schon gekauft. Und da ist ja aber wirklich alles mit dabei. Aber auch das ist
wieder... Wir schweifen wieder ab,
ja. Ja, aber das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man gerade so mit dir, weil du auch sehr viel dich mit Games-Branche und Retro-Zeugs und allem Möglichen beschäftigst. Und dann findet man eigentlich immer ein Thema, über das man plaudern kann. Aber das werden wir uns sicherlich oder hundertprozentig auch zum Release nochmal anschauen, das NES Classic. Da folgt dann auch noch ein Podcast hundertprozentig dazu. Worüber wir heute sprechen wollen, ist ein Spiel namens Clokey. Das gibt's für iOS, Android und auch für den PC. Also auf Steam kann man das auch kaufen. Wir haben es beide auf dem iPad gespielt, ne? Also ich zumindest.
Exakt, ja, ich habe es auch auf dem iPad gespielt. Also meistens, wenn ich spiele, auf dem iOS-Gerät spiele ich meistens auf dem iPad. Seltenst auf dem iPhone eigentlich.
Ist bei mir tatsächlich auch so, weil ich dann schon für Spiele einfach den größeren Bildschirm sehr zu schätzen weiß. Und gerade auf dem iPhone hat man halt oft das Problem, dass man da alles verdeckt. Und was bei mir noch dazu kommt, ist, mein Akku ist mittlerweile ein bisschen schwach auf der Brust auf dem iPhone. Das ist jetzt auch irgendwie 4 Jahre alt oder so. Also ich bin da nicht so einer wie du, der dann sich jedes Jahr das neue Modell kauft, sondern...
Nein, das mache ich auch nicht.
Aber alle 2 Jahre wahrscheinlich.
Ja, oder? Ja doch. Nein, eigentlich passt schon jedes Jahr. Das ist schon richtig.
Also okay.
Ich bin ja so ein bisschen Apple-Fanboy.
Ja, bin ich auch, aber ich finde irgendwie gerade bei den Smartphones ist es mittlerweile so, ich finde die Änderungen, die von Jahr zu Jahr kommen, nur noch so marginal, dass ich jetzt irgendwie sage, also eigentlich lohnt sich das jetzt nicht mehr, jedes Jahr ein neues zu kaufen, weil also ich finde die Schritte nicht mehr so krass. Am Anfang war es ja wirklich krass, dass du gesagt hast, okay, das neue Modell kann auf einmal 3G und du kannst viel schneller surfen oder das neue Modell hat irgendwie eine Funktion mit dabei, die vollkommen fehlt beim alten. Aber mittlerweile finde ich das eher nur noch so marginal in den Fortschritten, dass ich sage, ach komm, also dafür lohnt es sich jetzt nicht wirklich, den Upgrade zu machen.
Man rutscht tatsächlich mit den Smartphones so in so eine Art PC-Ära hinein, wo, sage ich mal, die Evolutionsschritte halt einfach nicht mehr so groß auch sein können. Und man sieht es ja auch jetzt bei Apple, die ja wahrscheinlich das iPhone 7 in einer herkömmlichen Form, also quasi drei Jahre unverändert, anbieten werden mit marginalen äußerlichen Veränderungen. Und ich meine, das ist ja bei jedem Laptop oder bei jedem PC genauso. Da muss ja nicht unbedingt jedes Jahr ein komplett neu designtes Modell rauskommen. Und ich denke, in so eine Schiene laufen wir auch mit den Smartphones.
Ja, irgendwie hat sich halt Apple auch so ein bisschen selber in diese Drucksituation gebracht, dass sie jedes Jahr Neues rausbringen müssen oder vorstellen müssen. Aber was willst du auch machen? Also klar kannst du hier ein bisschen was am Design ändern und du kannst ja hier noch irgendwie Fingerabdruck-Touch-Button machen und da noch eine Kleinigkeit, aber viel kannst du aktuell ja auch an den Geräten nicht ändern. Und dass die Kamera jetzt statt 12 irgendwie 14 Megapixel hat, mein Gott, geschenkt. Also im Zweifelsfall haust du eh einen Instagram-Filter hoch und lädst es auf irgendwie, was weiß ich, welche Fotoplattform hoch und da wird es eh komprimiert. Also das heißt, dann hast du irgendwelche JPEG-Artefakte und Zeugs drin. Also da merkst du eigentlich sowieso nichts von diesen ganzen tollen Kameras, die da verbaut sind. Das ist auch immer so ein bisschen Augenwischerei. Und mir wäre es eben, um den Punkt nochmal zu Ende zu führen, viel wichtiger, dass der Akku länger hält. Und das ist halt bei meinem leider so ein bisschen das Problem. Deswegen kann ich da eigentlich nicht mehr wirklich viel spielen, weil ich mir sage, nee, du musst tatsächlich so ein bisschen Akku sparen, weil du brauchst es gleich noch zum Podcast hören für die Heimfahrt oder so. Oder du möchtest hier gleich nochmal vielleicht ein Telefonat führen, wenn du irgendwo da und da bist. Und dann spare ich mir lieber den Akku auf für solche Sachen und sage, den verschwende ich jetzt nicht für Spielerei. Und beim iPad, wie gesagt, da habe ich halt den Vorteil, dass ich das halt meistens einfach irgendwie so, wenn ich es dann mal wirklich in die Arbeit mitnehme, so in den Rucksack werfen kann und dann unterwegs da drauf spiele.
Ja. Aber bevor wir jetzt abrutschen und dann die Podcast-Folge Abschweif-Podcast müssen wir wieder zurückkommen. Ja, ich habe auch auf dem iPad gespielt und das ist für mich die erste iOS-Spieleplattform.
Genau. Ich war aber, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, überrascht, dass du gesagt hast, oh, das kenne ich gar nicht, weil ich bin auf das Spiel gekommen, weil es von Apple im App Store gefeatured wurde. Also das kennt man ja, wenn man den App Store aufmacht, egal jetzt auf welchem Gerät, hat man oben, glaube ich, so 3 so große Balken und dann unten nochmal so 5, 6 so kleinere Kacheln, auf denen halt Spiele dann irgendwie von denen empfohlen werden. Da habe ich das irgendwie gesehen, habe mich vom optischen Stil gleich angesprochen, habe gedacht, oh, guck ich mir mal an, dann hat es jetzt auch irgendwie nur 99 Cent gekostet und das ist eher sowas, wo man nicht so groß drüber nachdenkt. Und habe ich mir gedacht so, ach, der Mario, der sowieso ganz viel mehr auf iOS spielt, der kennt es bestimmt, dann frage ich ihn ja gleich, ob er mitmachen will. Und du warst dann so, oh nee, sagt mir gar nichts.
Ja, ich hätte es eigentlich auch gekannt, aber es gab technische Gründe. Ich hatte nämlich 6 Wochen dank 1&1 kein Internet mehr. Kein Witz. In der heutigen Zeit echt unvorstellbar. Und es war eine gnadenlos schlimme Zeit auch für uns, vor allen Dingen auch für unsere Kinder. Und deswegen war ich auch nicht mehr so drin und ging das Spiel eigentlich so an mir vorüber. Weil normalerweise schaue ich mir, wie du gesagt hast, auch immer so diese Tipps von Apple an, die ich teilweise echt gut finde. Also da ist wirklich alles gutes Zeugs dabei. Also die suchen sich das da schon bewusst aus. Also eigentlich eine Empfehlung da, sich die Tipps auch ab und zu mal anzuschauen.
Also ich gehe eigentlich nur noch danach oder nach dem, was mir so in der Filterbubble dann zugespielt wird, weil da bin ich ganz ehrlich und das habe ich auch mehrfach in dem Podcast schon gesagt, mir ist dieser App Store mittlerweile so überflutet und von jedem Spiel, was es gibt, kommen 28 Klone raus und da habe ich aufgegeben, da irgendwie mal zu stöbern oder mir selber mal irgendwelche Geheimtipps rauszusuchen, sondern da bin ich mittlerweile einfach der faule, bräsige Konsument, der einfach sagt, ich guck mir halt das an, was mir irgendwie von Apple da im Feature-Bereich empfohlen wird oder was halt Leute mir sonst so empfehlen. Also klar, Pokémon Go oder sowas habe ich mir zwar nicht angeschaut, aber das ist halt sowas, was ich jetzt als klassisches Beispiel nennen würde, so das, was einem einfach durch die Filterbubble dann zugespielt wird, wo man gar nicht drum rumkommt oder so.
Zwischen erinnert der App Store ja ein bisschen so hier. Computerbild-Spiele-CDs der 90er Jahre.
Ja, ja, genau. Oder diese klassischen, kennst du noch früher, diese Versandhandel-Dinger, also wo ja, du dann in der Anzeige von, weiß ich nicht, Happy Computer oder wie sie alle hießen, so ganzseitige Anzeigen mit Schriftgröße 11 hattest, mit so wirklich Listen von A bis Z, wo man dann bestellen konnte, wo man auch einfach gesagt hat, da musst du ja im Prinzip blind bestellen, weil die ganzen Spiele sagten einem ja wenig und also das war auch so. Im Grunde ist es auch History Repeating, dass man jetzt wieder in diesem gleichen Ding ist, dass man einfach gigantische Mengen an Spielen hat und als Konsument gar nicht mehr weiß, was soll ich denn da nehmen. Aber gut, dann kommen wir mal zu Clokey im Detail. Also es ist ein Puzzlespiel, das heißt, es geht darum, eigentlich nur in einer Reihenfolge Rätsel zu lösen, kleine Puzzlerätsel. Und am Anfang hat mich das Spiel so ein bisschen an Domino erinnert. Also nicht, dass man irgendwie Domino spielen würde, aber es wirkt wie so Dominosteine, die dort liegen. Bloß, dass es eben Quadrate sind, die auf diesen Steinen aufgezeichnet sind. Und die muss man in eine richtige Reihenfolge tauschen. Und es hat mich so ein bisschen, also ganz, ganz, ganz entfernt, so ein bisschen an die Heckrätsel aus dem ersten Bioshock erinnert. Kannst du dich noch an die erinnern?
Richtig, ja.
Genau, weil da musste man ja auch diese Kacheln, nenne ich sie jetzt mal, so sortieren, dass so ein durchgängiger Kanal, das war da, glaube ich, Strom oder Wasser oder irgendwie so.
Genau, dass da Strom fließt. Oder an diese typischen Pipe-Rätsel, die so in den 80er, 90ern gab, wo man Röhren hat verbinden müssen oder so wie bei Mario genauso.
Genau, so in der Art ist es, bloß mit dem Unterschied, dass es bei Clokey nicht durchgehend sein muss. Also das heißt, du musst jetzt keine komplett eine Linie, die von Anfang bis Ende führt, sondern du musst im Prinzip nur dafür sorgen, dass du durchgehende Linien, also in der Mehrzahl hast. Sprich, du musst diese Kacheln irgendwie so sortieren, dass jede Linie einen Anfangs- und einen Endpunkt hat und dass es keine einzelnen lose rumschwebenden oder freien Teile gibt, die halt einfach Sackgassen dann bilden. Und ist im Prinzip schon das einfache Spielprinzip, ja?
Ja, weißt du, was mich überrascht hat? Ich habe vorher kurz gegoogelt, weil ich wissen wollte, wer die Entwickler des Spieles sind und habe einfach mal Clokey eingegeben und habe dann gesehen, das scheinen vom Namen her polnische, tschechische, ich weiß es nicht, irgendwie Entwickler zu sein. Und wenn du Clokey eingibst, dann bekommst du ganz viele Suchrückmeldungen über Lego. Und eigentlich sieht es ja auch ein bisschen aus, also es sind keine Lego-Steine an sich, aber so wie du es schon erwähnt hast, Domino-Steine oder Steine an sich. Und wenn man Clokey eingibt, dann kommt echt viel Lego zurück. Vielleicht ist es ja auch, wissen vielleicht unsere Hörer, der Begriff, der polnische Begriff Lego oder Bausteine oder so irgendwas.
Also jetzt, wo du das sagst, habe ich auch irgendwie sowas im Kopf. Ich meinte, das wäre irgendwie so eine osteuropäische Lego-Kopie oder sowas. Also ich keine Ahnung. Aber da müsste man tatsächlich vielleicht auch mal an, wie du sagst, die Hörer appellieren, dass vielleicht, wenn das jemand weiß und sagt, ja, ja, Kloki ist irgendwie die damals polnische Kopie von Lego und die gab es auch in der DDR oder so. Das geht tatsächlich vielleicht in die Richtung. Das kann natürlich
sein. Dafür habt ihr ja eure Kommentare.
Genau, dass man da vielleicht irgendwie, aber da habe ich jetzt auch, bin da auch irgendwie mal drauf gestolpert beim Googlen, aber habe das dann nicht weiter verfolgt, sondern habe das einfach nur so als falsches Suchergebnis abgetan und dann irgendwie Kloki Game oder sowas eingegeben und dann kommt es natürlich auf die, oder Kloki iOS oder so, und dann kommt es natürlich auf die richtige Seite. Stimmt, da müsste man vielleicht nochmal genau nachgucken. Aber es ist ja nicht nur flach mit Dominosteinen, sondern es wird im späteren Verlauf dann tatsächlich auch 3D. Also du hast dann Würfel, die du in so einer dreidimensionalen Ansicht siehst. Die kannst du zwar nicht drehen, aber du siehst sie im Prinzip so dreidimensional dargestellt und musst dann eben auch um die Ecke im wahrsten Sinne des Wortes denken, weil du dann über den Würfel oder manchmal ist es halt ein Würfel, also im Prinzip schaust du in so eine Ecke rein, es ist ein Würfel, der nach innen geklappt ist oder ein Würfel, der offen ist oder jede mögliche denkbare dreidimensionale Konstruktion ist es dann und man muss immer auf diesen Oberflächen dann irgendwie schauen, dass man diese Kanäle bildet und ich dachte später noch, es gibt Level, wo es dann auch mit optischen Täuschungen arbeitet. Da gibt's aber tatsächlich gerade nur eins, was wirklich mit so einer MC Escher-Sache, also weißt du, wo du dann irgendwie so unmögliche Konstruktionen baust oder so die Treppe ins Nichts oder sowas, wenn man diese Escher-Sachen so im Kopf hat. Dafür ist es eigentlich geradezu prädestiniert, fand ich ein bisschen schade, dass sie das nur einmal gemacht haben.
Weil du es gerade ansprichst, das Design und auch der Sound, also diese beiden Komponenten, finde ich, die lehnen sich sehr stark auch an Monument Valley an. Also die Farbgebung, das grafische Design an sich und auch die Hintergrundsounds, da haben sie schon ein bisschen sich von oder bei Monument Valley bedient eigentlich.
So Pastell-Bonbon-Farben, sage ich jetzt mal, ohne dass ich es wirklich genau besser beschreiben könnte. Also alles ist so gelb, türkis, grün, rosa, hellblau, so auch alles immer in so ganz kontrastreichen Komplementärfarben, damit man auch alles irgendwie schön gut voneinander unterscheiden kann. Und auch alles immer in sehr, ich nenne es mal, einfarbigen Elementen gehalten. Also das heißt, sprich, so ein Level ist meistens immer nur so aus 3 bis 4 Farben maximal aufgebaut. Also du hast irgendwie einen grünen Hintergrund, einen blauen Quader und darauf irgendwie eine rote Linie, damit man ganz genau erkennen kann, dass sich die Elemente voneinander abheben. Und das, finde ich, hat irgendwie schon so auch seinen eigenen Charme dann, ne?
Also sehr reduzierte Grafik und auch ein sehr reduziertes Gameplay am Anfang. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also du hast mir das Spiel empfohlen und ich habe mal reingeguckt und grafisch, optisch und so weiter hat es mir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich mir, soll das jetzt das ganze Spielprinzip gewesen sein? Da hatte ich dann irgendwie, ehrlich gesagt, keine große Lust darauf, das zu spielen. Weil es gibt so viele iOS-Spiele im Moment, wo du, sage ich, also eine typische Spielmechanik hast, die sich dann irgendwie ewig durchzieht und da verliere ich dann relativ schnell die Lust daran und lege es auch weg. Und ich kann echt auch nur jedem Hörer das empfehlen, dem es genauso geht. Schaut euch aber trotzdem mal Kloki an, denn das Interessante an diesem Spiel ist, dass es eigentlich im Laufe des Spiels tatsächlich aufbaut, interessanter und spannender wird, was man im ersten Moment oder bei den ersten 10 oder 20 Levels sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Oder ging es dir da anders?
Also am Anfang schon. Ich war aber tatsächlich überrascht, als du mir das geschrieben hast, mit dem, das ist ja irgendwie doch sehr repetitiv und so. Mhm. Weil es lag vielleicht auch daran, dass ich die ersten 10, 15 Level relativ schnell durchgespielt habe und war dann relativ schnell in diesem weiteren Bereich. Also ich kann, wenn ich drüber nachdenke, schon nachvollziehen, was du sagst. Wenn ich nämlich am Anfang mal 5 Level gespielt hätte oder 10 und dann aufgehört hätte, dann hätte ich wahrscheinlich den gleichen Ersteindruck gehabt wie du. Aber dadurch, dass ich mich durch diesen Teil, wo am Anfang noch wenig Neues passiert, recht schnell durchgespielt habe, kam ich dann in die Level, in denen dann neue Elemente dazukommen. Und dann ist es nämlich echt mit einer schönen Lernkurve. Also es kommen dann neue Elemente, neue Mechaniken. Also man muss dann irgendwie zum Beispiel Formen kombinieren. Man muss Oberflächen verschieben. Man muss dann ganze Seiten dieses Quaders mal drehen. Du hast dann im Prinzip außen einen Schalter, mit dem du die ganze Seite drehen kannst. Und dann drehen sich auf einmal auch diese einzelnen Puzzle-Elemente mit. Und dann muss man um die Ecke denken. Dann hat man diese Verschiebe-Puzzle, die die gibt's ja auch als echte.
Zahlen, von diesen Zahlen her kennt, wo man so eine, ein Rechteck hat mit den Zahlen von 1 bis 9 und muss sie dann in der richtigen Reihenfolge zusammenschieben, genau.
Oder ich hatte die früher als Kind, die gibt's bestimmt jetzt 100% auch noch mit diesem, wo einfach ein Foto drauf ist und du hast halt eine Fläche, die offen ist und dann.
Katzenfoto.
Genau, Katzenfoto oder sowas. Und dann musst du die so lange hin und her schieben, die Teile, bis du das Bild zusammen hast. Und genau solche Sachen finden dann da auch statt. Und das wird dann halt, dann hast du ein Verschieberätsel, bei dem du dann aber auch nochmal die Seite des Quaders drehen kannst. Und da musst du halt auch um die Ecke denken, weil du musst dann sagen, okay, Moment, diesen Quader brauche ich aber in der Ausrichtung, also muss ich ihn schnell rüberschieben, dann die komplette Seite drehen und dann wieder zurückschieben oder irgendwie sowas. Und da fand ich das schon sehr cool, dass sie dann später diese ganzen Mechaniken immer mehr miteinander kombinieren. Also du lernst erstmal, wie sie funktioniert. Also das Spiel hat so eine eher so eine wellenförmige Lernkurve, ne? Weil es kommen dann wieder so 2-3 Level, die ein bisschen leichter sind, die schafft man dann gleich auf Anhieb, weil man dort irgendeine neue Mechanik dann lernt. Und dann, wenn man sie beherrscht, dann wird sie später mit anderen Mechaniken kombiniert und dann hat man halt so einen schönen ansteigenden Schwierigkeitsgrad und deswegen war ich, als ich deine Nachricht gelesen habe, so ein bisschen irritiert, wie so, hey, was meint er mit repetitiv? Da kommt doch ständig neues Zeug dazu.
Ja, klar, das lag halt einfach daran, dass ich nur ein paar Level gespielt habe. Und ich meine, das ist auch die Gefahr, denke ich, von vielen iOS-Spielen, die man sich so einfach mal für 99 Cent oder so klickt, dass man dann guckt, oh, ist es was Neues, hält es mich bei Laune und dann legt man es doch relativ schnell wieder zur Seite. Aber man muss einfach dranbleiben, finde ich, bei Clunky. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Und es ist wirklich so, je länger das Spiel geht, umso interessanter und spannender wird es und auch umso schwieriger wird es. Also ich hänge jetzt im Moment gerade am Level 65 fest. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen darf oder ob ich dann gleich da meine Street Credibility verliere. Also du hast ja durchgespielt, hast ja festgestellt, dass es 85 Levels oder so sind.
82, muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht festgestellt, weil die Level sind nicht nummeriert oder irgendwie gekennzeichnet oder sowas. Ja. Ne? Sondern ich habe dann nur...
So durchklicken.
Genau. Ich habe dann nur, weil du gesagt hast, ich hänge bei 65 fest und dann habe ich gesagt so, hey, ich habe keine Ahnung, ist das viel, ist das wenig, weil ich bei mir war es jetzt auch dann schon irgendwie wieder 1-2 Wochen her, dass ich es gespielt habe und dann habe ich einfach halt mal nachgeschaut, wie viele Levels hat, aber es, dass es jetzt 82 sind, wusste ich jetzt auch nicht oder beziehungsweise nur bis zu dem Moment, wo ich es dann irgendwie nachgeschaut habe und da war es dann irgendwie so, ah okay, warum zeigt er dir das eigentlich nicht an? Also ich kann auch sagen, weil du gefragt hast, lohnt sich's denn bis zum Ende dran zu bleiben? Es lohnt sich jetzt eigentlich nicht, weil es kommt jetzt kein spektakuläres Ende. Der Witz ist auch, es gibt gar kein Ende. Also in dem Moment, wo du das letzte Level schaffst, fängst du einfach wieder von vorne an und landest auch dann in den ersten Leveln und spielst die dann mal weiter durch. Also wenn man zumindest so ist wie ich. Und irgendwann denkt man sich so, Moment, das kennt man doch alles. Und dann stellst du fest, ach so, ich bin jetzt einfach wieder am Anfang. Fang jetzt wieder von vorne an. Und ich habe halt die ersten 3, 4, 5 Level nochmal gespielt und dann erst gemerkt, dass ich jetzt eigentlich wieder das Spiel von vorne anfange. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer ganz gerne so ein Ende und einen Abspann, den ich dann angucken kann, um einfach auch so ein bisschen in meinem Kopf mit dem Spiel abzuschließen. Das ist jetzt auf iOS und bei so kleinen Rätselspielen ist das nicht so wichtig. Bei so großen Konsolenspielen ist mir es tatsächlich wichtiger. Da bin ich tatsächlich auch so ein Abspanngucker.
Aber wahrscheinlich ist es ja diese künstlerische Botschaft, die uns die Entwickler damit mitgeben wollten, dass sie quasi so reduziert und minimalistisch wie dieses Spiel ist, uns auch klar machen wollten, dass auch das Ende sehr minimalistisch und reduziert ist und du quasi in einer Endlosschleife, so wie es die Verbindung darstellen, der einzelnen Linien, die du verbinden musst, dass das Spiel quasi unendlich ist und wieder von vorne beginnt. Also so könnte man es vielleicht ausdrücken.
Das, ja, ist jetzt tatsächlich die sehr künstlerische Interpretation. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt da so rauslesen konnte, aber es ist wirklich total reduziert. Das Spiel hat kein Menü, keine Optionen, kein, hier, wie heißt das, wo dann steht, wer es gemacht hat oder sowas.
Also, ja, keine Credits.
Credits, kein nichts. Also du öffnest die App, klickst auf das App-Symbol und hast im Endeffekt sofort das erste Rätsel vor dir. Da ist auch nicht erklärt, was du machen musst, sondern du fängst halt einfach mal an und dann blinkt, also du kriegst optisch schon Feedback und kriegst, glaube ich, auch einen Ton. Genau, es kommt dann so ein Bestätigungston, wenn du es gelöst hast. Und dann musst du dir im Prinzip selber aus der Lösung dann halt zusammenreimen, warum du das Level jetzt gelöst hast. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, man steht da wieder Ochs vom Berg. Also es ist schon relativ leicht und verständlich und auch optisch sehr eindrucksvoll, oder nicht eindrucksvoll, aber sehr nachvollziehbar so farbkodiert, dass du schon verstehst, was du machen musst. Aber es ist jetzt kein Tutorial dabei, was dir irgendwie was erklärt. Also hat natürlich auch den Vorteil, es funktioniert komplett ohne Sprache, ne?
Ja, richtig. Und ich habe es auch mit meiner 10-jährigen Tochter zusammengespielt teilweise. Also wir haben uns da immer so ein bisschen abgewechselt. Und die hat locker jetzt bis zum 65. Level mitgespielt. Das heißt also, im Grunde genommen, Schande über mich, Level 65, ist eigentlich alles lösbar und auch von einem 10-jährigen Kind lösbar. Vieles ist bei dem Spiel auch, finde ich, so ein bisschen Trial and Error. Also man kommt irgendwie, wenn man hartnäckig dranbleibt, dann auch einfach definitiv immer auf die Lösung. Also
mit so rumprobieren meinst du, ne? Also ja, einfach genau. Mal die Kacheln so ein bisschen wüst durchtauschen und dann sieht man, okay, Moment, hier geht's weiter und dann, ja, das stimmt, aber ich finde gerade bei diesen Verschieberätseln, wo man dann irgendwie die ganze Ebene noch drehen kann und so, da gibt's schon einfach statistisch so viele verschiedene Möglichkeiten, dass du dann halt mit einfachen Rumprobieren wohl doch nicht irgendwie auf die Schnelle zum Ziel kommst.
Sieht man ja jetzt bei mir im Level 65.
Scheiße. Das kratzt jetzt schon an deinem.
Ja, das kratzt jetzt. Ich merke das schon, ja. Also wenn wir aufgehört haben zu podcasten, ich glaube, da muss ich das jetzt noch durchmachen. Dann.
Ja, also vielleicht musst du irgendwie einfach deine Tochter besser motivieren, musst du sagen. So, ja, so. Hier, wenn du es für einen Papi schaffst, dann gehen wir heute noch ein Eis essen oder sowas. Was meinst du, wie schnell du bei Level 82 bist, wenn du ihr irgendwie was gibst, wo sie dann motiviert wird?
Eis ist keine Motivation mehr für Kinder aus dem Jahr 2000. Aber ich weiß, was du meinst.
Okay, dann kriegt sie ein neues iPhone oder sowas. Oder irgendwas, was halt, was auch dann in der Schule, in der Peer Group gut ankommt oder sowas. Weiß nicht, was da gerade aktuell in ist, aber irgendwie, es wird dir schon was einfallen, um sie zu motivieren.
Aber ich glaube, wir könnten sagen, es lohnt sich, es zu spielen. Und wenn ich mich richtig erinnere, 99 Cent, 1,99?
Nee, 99 Cent. Ich habe gerade noch mal aktuell nachgeschaut. Also sowohl auf Google Play als auch im App Store als auch auf Steam kostet es 99 Cent. Dafür ist es wirklich echt lohnenswert, weil es halt auch tatsächlich, muss das natürlich bei der App immer dazu werden, Bushaltestellen kompatibel ist, weil man hat halt so kleine Rätsel, ja. Kann immer zwischendrin mal wieder reinschauen. Mein Gott, wenn man halt mal eins jetzt gerade nicht auf die Schnelle schafft, dann legt man es halt irgendwie kurz wieder weg. Und wenn die App wieder startet, bist du genau in dem Moment und kannst dann weiter rätseln. Also es hat diese absolut schöne, kleine, transportable Rätselmechanik, dass man immer wieder mal irgendwie unterwegs spielen kann. Oder man kann auch mal abends dann einfach, wenn man das iPad dann irgendwie am Nachttisch liegen hat, kann man abends dann irgendwie im Bett nochmal irgendwie 3-4 Level lösen und dann früh vielleicht nochmal weitermachen oder sowas. Also das mag ich immer ganz gern bei so Spielen, wenn die auch einfach mal so zwischendrin funktionieren.
Jo.
Gut, alles klar. Dann dir vielen Dank fürs Mitmachen. Grüße an den Retro Games e.V.
Werde ich machen an alle Mitglieder. Darf ich noch einen kleinen Tipp hinterher schicken?
Gerne.
Wenn wir gerade bei den Tipps von Apple waren, die wir ja beide festgestellt haben, ja, wirklich als gut sind. Eines meiner Lieblingsspiele im letzten Jahr war Gunbrick. Mhm. Und das kann ich den Hörern auch nur ans Herz legen. Also ich finde, eines der besten iPad-Spiele, die es auf iOS gab im letzten Jahr. Und das war zum Beispiel auch ein Tipp, den ich über Apple mitbekommen habe. Und schaut euch mal an. Gunbrick ist auch nicht schlecht.
Gut, ist jetzt an mir vollkommen vorbeigeflogen, aber dann schaue ich mir das auch mal an. Dann muss man mal schauen. Vielleicht lohnt es sich sogar, ist es so gut, da dann auch nochmal eine weitere Folge zu machen.
Eventuell.
Genau, alles klar. Dir vielen Dank, Mario, und wir hören uns bald wieder.
Okay, und grüß mir die Crew.
Mach ich, ciao.
Ciao.